Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Bowmind Podcast im Monat September. Wir sind im Thema Trainerausbildung. Hierfür haben wir Patrick Irmner zu Gast, der aktuell sportlicher Leiter beim DFB ist für das Projekt Trainerentwicklung. Patrick war selbst Spieler, hatte ein Nachwuchsleistungszentrum durchlaufen und ist nach seiner Spielerkarriere im Trainerjob gelandet. Erfahrung hat er außerdem beim Bayerischen Fußballverband gesammelt und hat unter anderem das U23 Frauenteam betreut. Er kennt also viele verschiedene Facetten des Trainerdaseins und berichtet uns von diesen. Wir sprechen über das DFB-Trainerentwicklerzertifikat und die Reise dahinter. Außerdem frage ich Patrick, wie das Konzept Trainerentwicklung umgesetzt wird. Spannend für mich, es geht vielmehr um die Haltung dahinter, als eine einzelne Kompetenz zu entwickeln. Außerdem erfahrt ihr, warum auch die negativste Erfahrung, nämlich eine Freistellung, ihre positiven Seiten hat und wie Patrick sein 3-Punkte-Erfolgsrezept mittlerweile beschreibt. Freut euch auf eine kurzweilige Folge zum Thema Trainerausbildung und danke auch dieses Mal fürs Zuhören, liebe Sportfreundin und lieber Sportfreund.
Stärke beginnt im Kopf. Dein Sportpsychologie-Podcast von Spomind.
Patrick, danke, dass du da bist. Ich starte direkt ins Thema rein. Warum vom Trainer zum Trainerentwickler?
Ja, hallo Phil und auch hallo an die Zuhörer. Ich freue mich, hier sein zu können und mit dir einfach mal frei von der Leber weg ein bisschen zu sprechen über ja ein Herzensthema von mir, das sich dazu entwickelt hat. Und ja, zur Antwort auf die Frage. Für mich war das jetzt so gesehen gar kein klarer Wechsel, sondern es ja war in einer Lebensphase von mir einfach mal die Chance bekommen, in diese Rolle reinzugehen und nicht, weil das jetzt aktiv von mir irgendwie gewollt war. Noch zu dem damaligen Zeitpunkt war das Thema der Trainerentwicklung, glaube ich, noch jünger. Und ich war einfach neugierig und das ist einfach so die möglichst konkrete Antwort auf deine Frage. Ich war neugierig, was man in dieser Rolle tun kann, wohl wissend, dass es nicht mehr der Anweiser auf dem Platz ist als Trainer, sondern eher jemand, der im Hintergrund agiert, also aus der zweiten Reihe heraus.
Du hast ja mir auch kurz erzählt im Vorgespräch, dass du eigentlich alle Rollen kennst. NLZ, Unterhaching, Spieler, Trainer, Co-Trainer, Verbandsarbeit, Verbandstrainer, Frauen aktiv. Erste Frage, hilft dir diese Perspektive, so diese Gesamtheitlichkeit, auch vor allen Dingen jetzt in deiner Verantwortung als sportlicher Leiter, Trainerentwicklung? Und zweitens, was ist dir besonders wichtig eigentlich daraus? Also was nimmst du quasi aus den Erfahrungen mit in die neue Rolle rein, in die neue Aufgabe?
Ich glaube, dass es grundsätzlich immer im Leben, würde ich fast schon sagen, es geht immer darum, möglichst viele Perspektiven auf Themen zu haben, und selbstverständlich helfen mir diese Rollen, die ich schon in meiner beruflichen Laufbahn gehabt habe, die helfen mir einfach, um verschiedene Blickwinkel auf Themen zu haben. Und da bin ich voll schon beim Thema, weil Trainerentwicklung ist einfach wie gutes Coaching. Da geht es nicht immer darum, mehr zu wissen, sondern eher bessere Fragen zu stellen. Und genau diese verschiedenen Rollen und die Perspektiven, die ich aus diesen Rollen heraus gewonnen habe, die helfen mir eben, gute und verschiedene Fragen auf Themen zu stellen.
Dann bin ich jetzt gleich mal so ein bisschen provokant und mach mal gleich weiter dort in dem Kontext. Was macht dann einen guten Trainerentwickler aus? Was braucht man für Kompetenzen im Fragestellen?
Also erstmal ganz aus dem Bauch raus kommt mir sofort Empathie. Und wenn man Menschen nicht leiden kann, wenn man irgendeinen Menschen nicht mag, dann bin ich der festen Überzeugung, dass man von den Menschen auch nichts lernt. Und genauso verhält sich's in der Trainerentwicklung. Ich glaube, wenn man es nicht schafft, als Trainerentwickler eine vertrauliche Ebene, also die Beziehungsebene zu erreichen, dann wird's schwer, bis unmöglich, um hier in einen gelungenen Prozess zwischen Trainerentwickler und Trainer zu starten. Deswegen würde ich einfach ganz zu Beginn mal sagen, es ist unheimlich wichtig, so im Kompetenz-Skillset Empathie mitzubringen. Ja, und einfach ein gutes Gefühl und Gespür für Menschen.
Wie würdest du das beschreiben? Also wie zeichnet sich das bei dir aus? So dieses Gefühl für Menschen oder das Gefühl für die Situation?
Also immer schwierig mache ich auch ungern, über mich selbst zu sprechen. Aber was ich jetzt schon häufiger gehört habe über mich ist, und da würde ich schon sagen, das ist eine Stärke von mir, dass ich gut zuhören kann. Und ich glaube, in der Rolle als Trainerentwickler ist das eine Fähigkeit, gutes Zuhören, was manchen Menschen leichter, manchen schwerer fällt. Aber ich würde mal sagen, ich fühle mich wohl darin, andere sprechen zu lassen und mich eher erstmal aufs Zuhören zu beschränken. Und du schmunzelst. Ich glaube, jeder von uns hat so ein paar Menschen vor Augen, die sehr viele Ich-Botschaften sind, die unheimlich gerne von sich sprechen. Aber ich glaube eben, als Trainerentwickler ist es gut, auch an vielen Stellen mal bewusst zuhören zu können und eher mal zu schweigen.
Ja, ich schmunzel, deswegen danke, dass du das sagst, nochmal für unsere Hörer, die sehen es ja nicht. Ich schmunzel natürlich, weil ich denke auch, dass es extrem wichtig ist, gut zuzuhören. Was ist aber auch gut zuhören? Geduld haben, einfach auch mal sich nicht in den Fokus stellen. Und gleichzeitig habe ich auch deswegen geschmunzelt, weil du ja quasi jetzt gerade auch in unserem Gespräch ja zwangsläufig ein bisschen mehr sagen sollst über euer Projekt und über deine Tätigkeit. Deswegen hoffe ich trotzdem, dass du da mit Spaß und Freude auch die Rolle einnehmen kannst. Genau. Die Empathie finde ich immer, ist ja natürlich auch so ein kleines bisschen Modewort, sage ich mal, oder eine Modekompetenz. Würdest du sagen, dass man Empathie lernen kann? Würdest du sagen, dass so Empathie dir sehr leicht fällt? Oder hast du es auch eher so auf deinem beruflichen oder auch Lebensweg gelernt, empathischer zu sein?
Also ich bin der festen Überzeugung, dass das keine starre Fähigkeit ist, sondern dass sich auch Empathie entwickeln darf. Und auch da wieder, mir helfen da viele Erfahrungen, die ich gemacht habe. Erfahrungen mit Spielern und Spielerinnen. Jetzt zuletzt war ich ja auch in der Rolle als Co-Trainer der weiblichen U23-Nationalmannschaft, die für mich neu war im Frauenfußball. Und um das an dem Beispiel mal festzumachen, also ich glaube, dass so die Persönlichkeit des Trainers in mir, die musste sich nicht ändern, aber ich musste eben mich auf einen unterschiedlichen Kontext anpassen. Und das waren eben Spielerinnen. Und ich glaube, so wie ich es erfahren habe, da musst du an gewissen Stellen in der Trainingsarbeit und im Coaching von Spielerinnen musst du empathisch anders agieren wie jetzt in der Zusammenarbeit mit männlichen Profispielern. Und das ist keine Wertung da drin, das ist einfach, wo ich sage, an dem Beispiel mache ich das ganz gut fest. Und ich glaube, auch da habe ich unheimlich für mich und meine Herangehensweise sehr viel dazugelernt. Und das bringt mich zu der Überzeugung, dass sich auch das entwickeln darf und kann. Und so habe ich es erlebt und festgestellt.
Es ist schön, dass du das sagst. Ich habe selber auch so meinen multisportiven Blick oder auch meinen Tätigkeiten die Möglichkeit, da auch immer unterschiedliche Betrachtungsweisen, was auch quasi Geschlechter, unterschiedliche Herangehensweisen betrifft. Und ich finde auch in Sportarten, wo das gang und gäbe ist, dass man so bigeschlechtlich quasi einfach damit konfrontiert wird. Tennis zum Beispiel, Volleyball sind so Themen, wo man sehr oft irgendwie auch wo Männlein und Weiblein zusammenspielen und so weiter. Und ich bin auch sozialisierter Fußballer, das heißt, da ist das auch gar nicht so gang und gäbe gewesen, außer vielleicht mal auf dem Kleinfeldbereich, wo ein Mädchen damals mal mitgespielt hat, aber dann auch relativ schnell wieder rausgewachsen ist aus der ganzen Thematik, weil es halt auch nicht so breit gefächert war. Jetzt stelle ich dir einfach mal die Frage sozusagen aus deiner Trainerentwicklungsrolle. Wäre es nicht eigentlich notwendig, dass man genau das vielleicht auch ein bisschen im Fußball mehr fördert, dort noch unterschiedlich, also mit Mädchen und Männern, Frauen oder mit Mädchen und Jungen zu arbeiten im Jugendbereich, aber vielleicht auch später so ein bisschen da unterschiedlich unterwegs zu sein, diverser unterwegs zu sein, um einfach die Erfahrung und die Kompetenzen nochmal mitzunehmen?
Also bin ich der festen Überzeugung, das ist ja so gesehen keine News. Also dass eine Stärke von Teams, egal wie groß die sind, Diversität ist. Und deswegen bin ich da voll bei dir, wenn man sagt, je diverser man Teams, aber auch Lernumgebungen, Lernkontexte schaffen kann, wo Diversität herrscht, desto besser ist das, glaube ich, für einen Lernerfolg. Und deswegen klares Ja, weil ich glaube auch, Monokultur kann gut sein, aber ich glaube, Diversität und dieser breiter gefächertere Blick auf Themen, Dinge, der ist hilfreich, um eben ja Lernen voranzutreiben.
Wie macht ihr es bei euch in der Trainerzertifikatsausbildung? Um mal so ein kleines bisschen jetzt ins Thema reinzukommen, warum wir auf dich gestoßen sind, wir dich eingeladen haben und du letztlich auch für uns quasi Rede und Antwort stellen möchtest.
Also das, sagen wir, im aktuell laufenden Projekt, wo wir unterwegs sind, haben wir nach dem Pilotprojekt, was wir von 2021 bis 2023 absolviert haben, die Erfahrung gemacht, dass klar, so diese direkte 1:1 Begleitung, dieser Coach-to-Coach-Ansatz, der ist unheimlich wertvoll. Aber wir haben noch eine zweite Säule, in der wir einfach effektiver wirken können. Und daraus ist die Idee des Trainer- und Trainerinnen-Entwickler-Zertifikats entstanden. Und da sprechen wir Personen an, die in Leistungszentren agieren und die wir eben als Multiplikator sehen im Sinne einer im Sinne einer Weiterentwicklung ihres angestellten Personals im Leistungszentrum, die wiederum auch Multiplikatorwirkung haben auf Spieler, Spielerinnen und Teams. Und so gesehen ist so für mich diese kausale Kette dahinter. Gute Trainer entwickeln eben gute Spieler und sehr gute Trainer wahrscheinlicher sehr gute Spielerinnen und Spieler. Ja, und deswegen wollten wir über dieses Zertifikat da nochmal an Leute heran, die eben im Sinne von Trainerentwicklung in ihrem Clubkontext wirken.
Du hast mir jetzt gerade vorher schon gesagt, dass das Projektstatus so ein bisschen, ich will nicht sagen ausgelaufen ist, sondern eher so in dem, so habe ich es verstanden, in den Übergang des festen Platz zu finden bei euch im DFB, in der DFB-Akademie. Magst du darüber nochmal ganz kurz vielleicht auch Breaking News bei uns quasi sagen?
Ja. Sehr gerne. Ich bin da um jede Plattform dankbar, für das Thema zu werben. Und ganz kurzer Abriss nochmal, also wir sind 2021 und das war ja dann auch mein Einstieg beim DFB, einfach im Rahmen eines Pilotprojekts die allerersten Schritte gegangen mit meinem damaligen Kollegen, dem Alex Reifschneider, der inzwischen bei der Eintracht in Frankfurt in dieser Rolle des Trainerentwicklers agiert. Ja, und haben da so die allerersten Schritte mal gemacht, sehr viel für uns dazugelernt und einfach erfahren, dank sehr kooperativer Leute und Mitarbeitenden aus den Leistungszentren, wie das Thema dort schon umgesetzt wird, wie die Ideen und Gedanken sind. Dann haben wir 2024, ging es in die Projektverlängerung, was jetzt noch bis 30.06. nächstes Jahr läuft. Und jetzt, und das ist das, was du angesprochen hast, haben sich DFB und DFL also weiterhin in einem Gemeinschaftsprojekt, weil beide Häuser hier einfach überzeugt sind von der Wirksamkeit dieses Themas im Sinne einer optimalen Spieler- und Spielerinnenentwicklung weiter zu investieren. Und deswegen, und das sind die positiven Breaking News, kann man sagen, wird das Thema ausgeweitet. Und perspektivisch ist es eben so, dass es kein Projekt mehr sein soll, sondern dass es eben fester Bestandteil in dem Kontext ist von Trainerausbildung, aber eben sich anknüpfender, individualisierter Entwicklung von Trainerinnen und Trainern.
Wer ist dann quasi verantwortlich dafür? Also wenn du sagst, es sollen die Ausbildung rein, geht es darum, dass du quasi auch zum Beispiel Landesverbände oder den oder nur diese Spitzenausbildung A-Bereich, A+-Bereich, Nachwuchs und Senioren sozusagen, dass man die damit auflädt und quasi die Themen, die ihr jetzt auch bei euch in dem Zertifikat drinne habt, damit einbaut?
Also aktuell ist es so, und nur über den Status quo kann ich ja im Moment sprechen, dass einfach diese beiden Häuser, DFB und DFL, gemeinsam in das Thema investieren. Und deshalb ist es im Moment noch so, dass dieses Angebot den Mitarbeitenden aus den männlichen Leistungszentren zugutekommt. An der Stelle sei aber auch erwähnt, dass wir vor kurzem mit der Caro Kunschke eine Mitarbeiterin dazu bekommen haben, die jetzt rein im Sinne der weiblichen Talentförderzentren und Leistungszentren wirkt. Insofern ist es so, dass dieses Thema einfach weiter wächst, und wir sehen schon gerade an diesem Beispiel im weiblichen Bereich, dass wir da mit Sicherheit auch in Richtung des Bund Deutscher Fußballlehrer, des BDFLs, die das Thema erkannt haben, in die Landesverbände transportieren wollen. Und insofern, und das ist meine Hoffnung, dass es einfach viel flächendeckender ankommt, weil am Ende nochmal, und das ist, da werde ich nicht müde, das zu wiederholen, am Ende geht es einfach um die Schlüsselpositionen, die Schlüsselfiguren, die Hauptakteure, die Trainerinnen und Trainer. Und die sind einfach, das sind nicht die wichtigsten, sondern das wichtigste Personal sind Spielerinnen und Spieler. Aber die Trainerinnen und Trainer sind einfach die wichtigsten Personen im Sinne einer optimalen Entwicklung.
Ja, das ist auch nochmal schön, dass du das so betonst, weil das ist ehrlicherweise auch ein großes Motiv, warum wir unser Projekt Spomind ins Leben gerufen haben. Ich dort auch die gleiche Erkenntnis so ein bisschen in meiner Reflexionsphase nach der, nennen wir es mal Karriere, aber letztlich nach der aktiven Zeit so durchgeführt habe. Also auch immer nochmal ein bisschen kennenzulernen, wie sind wir eigentlich auch auf dem, warum ist das ein Thema bei uns? Wir sind da drauf gestoßen, und da bin ich auch hundertprozentig überzeugt, dass die Trainer den größten Hebel haben, Multiplikator sind, und wie du schon sagst, wahrscheinlicher ist, gute Trainer, dass sie gute Spieler, gute Leistungen, aber auch gute Persönlichkeiten formen. Also auf dieser Reise der Persönlichkeitsentwicklung, was ja Sport immer irgendwie ist, weil es ein hochemotionales Umfeld bietet, dass sie da einfach dann anders umgehen, als vielleicht so ein paar negative Trigger zu setzen. Die gibt es bestimmt auch. Das will ich auch gar nicht niemanden so ein bisschen die Illusion nehmen, dass das nicht passieren kann, auch guten Trainern, aber gleichzeitig damit umzugehen und einfach ein bisschen Kompetenz auch zu entwickeln oder Wissen zu haben und selber sich da auch weiterzuentwickeln in dem Bereich. Das ist so unser Motiv. Deswegen finde ich da sehr, sehr spannend und finde es auch sehr zeitgemäß, als ich das gelesen habe, dass der DFB da diese Trainer-Entwickler-Zertifikate herausgibt und gleichzeitig aber ja auch letztlich Inhalte dafür schafft und das ganz oben auf die Agenda in der Trainerentwicklung auch ein bisschen packt. Magst du mich mal abholen, was ihr inhaltlich alles macht? Also es hab das jetzt schon ein bisschen verfolgt in deiner Timeline, was du so geschrieben hast. Aber gib mir doch nochmal einen Einblick bitte, wie ihr euren Trainer-Entwickler-Zertifikatskurs aufgebaut habt.
Also erstmal vorab dazu sei erwähnt, dass dieser Zertifikatskurs ist jetzt nicht als eine Art Toolkasten zu verstehen, sondern es ist ein Denkansatz, und da sind jetzt nicht nur Werkzeuge drin, sondern wir versuchen erstmal ganz stark am Mindset zu arbeiten und da einfach einen Zugang zu den Personen, die bei uns jetzt in dem Kurs sind, zu bekommen. Das heißt, wir haben das erstmal so aufgebaut, dass wir erstmal in den 7 Präsenzmodulen, die wir in dem Kurs abhalten, dass wir versuchen, einen inhaltlichen roten Faden aufzusetzen, erstmal beim Ich anzufangen. Also wer bin ich in der Rolle des Trainerentwicklers, des Trainerbegleiters? Welche verschiedenen Rollen und Rollenanteile existieren da auch? Also ich spreche immer gern so von dieser Metapher des, dass man verschiedene Kappen im Rucksack dabei hat, und wir gehen mit einer Coaching-Kappe rein, versuchen, ein paar naive Fragen zu stellen, ein paar tiefer, detaillierter gehende Fragen, aber aus einer Coaching-Haltung heraus. Ab und zu musste aber halt einfach mal die Kappe wechseln, und dann wirst du vielleicht auch mal Mentor oder Berater. Deswegen erstmal über dieses Rollenverständnis stark beim Ich anzufangen, also welche Rollen existieren, welche Rollen kann ich mich bedienen und wie kann ich in diesen Rollen agieren. Im Verlauf des Kurses dann vom Ich zum Du zu gehen und zu sagen, mit wem habe ich es zu tun? Mit Trainerinnen und Trainern. Und die wiederum auch unterschiedliche Rahmenbedingungen haben, in unterschiedlichen Altersklassen und Gruppen agieren. Heißt, ein Verständnis dafür zu entwickeln. Auch wieder Empathie, ganz wichtig hier an der Stelle. Ja, was ist in dieser Zusammenarbeit, wenn ich meine Rolle, wenn ich das Ich verstanden habe, aufs Du zu gehen? Und was ist da wichtig in der Zusammenarbeit? Da schon dann auch über ja eine gewisse Bandbreite an Werkzeugen zu agieren. Also ich habe ja aus der Coaching-Rolle heraus schon dieses Thema Fragen ist ein unheimlich wichtiges Instrument. Wie kann ich gute Fragen stellen, um das Du, das Gegenüber, in den Reflexionsprozess zu bekommen? Da arbeiten wir viel, um am Ende beim Wir anzukommen, weil es soll ja natürlich für die Teilnehmenden auch ein Verständnis dafür geschaffen werden. Wie kann ich die ganzen Inhalte, die sie im Verlauf dieses Jahres lernen, wie kann ich die in einen eigenen Kontext, in meinem eigenen Verein übersetzen? Wie kann ich Modelle oder mir eine Struktur erarbeiten und schaffen, in der ich in meiner Rolle als Trainerentwickler oder Trainerentwicklerin agieren kann? Also heißt so, das Motto ist vom Ich zum Du zum Wir. Und dahinter haben wir eben 7 Präsenzmodule aufgebaut, die wir jetzt im Laufe dieses Jahres 2025 erstmals durchlaufen haben. Wir sind jetzt gerade auf der Zielgeraden mit diesem Kurs und ja, werden nächstes Jahr im Februar 2026 mit der zweiten Auflage ins Rennen gehen.
Wie viele Teilnehmer haben da jetzt teilgenommen und wer war das dann letztendlich? Habt ihr quasi an alle NLZs gefragt, wer möchte? Oder gab es da irgendwie auch so ein kleines bisschen, Mensch, es wäre schlau, wenn du das machst? Ich sag mal so eine Empfehlung. Ja.
Also jetzt im aktuellen Kurs haben wir 13 Teilnehmer. Der Kurs hat aber mit Blick aufs nächste Jahr, wir haben Kapazität für 16 Teilnehmende und ja, sind da sehr optimistisch, jetzt nachdem es auch sehr positive Resonanz auf diesen Pilotkurs gegeben hat, dass wir hoffen, dass wir trotzdem jede Anfrage bedienen können. Aber ich bin sehr optimistisch, dass der Kurs mit 16 Teilnehmenden im nächsten Jahr voll sein wird.
Und, nochmal zurück. Ja,
Entschuldigung. Genau, und zweite Teil der Frage. Natürlich waren wir irgendwo auf Neugier, waren auf Interesse der Teilnehmenden jetzt angewiesen im ersten Jahr, wie das immer so ist, wenn du was noch nie ausprobiert hast und da auch zusammen deine ersten Schritte gehen musst und Erfahrungen sammeln musst, dann bist du auf das Gegenüber, also sprich auf die Teilnehmenden angewiesen. Und ich muss echt sagen, also da komme ich immer wieder ins Schwärmen, wenn ich an diese Gruppe denke. Das sind tolle Menschen, sehr, sehr viel Neugier in diesem Kurs, eine große Offenheit, einfach zusammen zu lernen. Und das macht echt Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Man muss sagen, es ist an Personen gerichtet, die im Sinne der Trainerentwicklung in ihrem Verein, in ihrem Club, in ihrem Leistungszentrum wirken. Wenn man sich das Teilnehmerfeld mal anschaut, dann ist aber genau das spannend, dass so die Rollen und Positionen komplett unterschiedlich sind. Und ich glaube, das ist nur natürlich für den Standpunkt, wo wir gerade innerhalb dieses Themas in Fußball-Deutschland sind. Einfach weil dieses Thema der Trainerinnenentwicklung noch nicht so etabliert ist. Und das ist auch völlig normal und legitim, weil ich glaube, das darf auch ein Prozess sein, wenn man da mal nach England blickt. Die Premier League und die FA dort haben einfach früher begonnen, also über eine Dekade schon in der Vergangenheit, in dieses Thema zu investieren. Und deswegen ist das Thema dort, glaube ich, schon jetzt etablierter und wir sind auf einem sehr guten Weg dahin, dass das Thema einfach seinen Einzug erhält in die Leistungszentren, in das Fußballsystem in Deutschland, weil es einfach wichtig ist. Am Ende geht es um Personen, die in dem Bereich der Spieler und Spielerentwicklung wirken. Und ja, da an dieses Personal richtet sich unser Angebot.
Ihr habt damit eine ganz ähnliche oder ich beobachte eine gleiche Situation, die du gerade geschildert hast, nämlich wer ist eigentlich dafür verantwortlich, und es gibt eigentlich gar nicht so eine richtige Zuordnung oder vielleicht noch nicht so eine gefestigte Struktur, so eine gewachsene Struktur, wer dieses Thema Trainerentwicklung in den Verein anstößt oder auch betreut und dementsprechend ja mit Kompetenz auflädt. Magst du mir trotzdem noch mal ein ganz kleines bisschen, noch einen Schritt konkreter sagen, wer hat das bei euch mit, wer war Teilnehmer? Sind das reine NLZ-Leiter? Sind es sportliche Leiter? Und wie würdest du selber so ein bisschen aus deinen Erfahrungen, vielleicht auch aus der Sportvereinigung Unterhaching, sagen, Mensch, ist ja ganz klar, dass die noch gar nicht so weit sind, weil die haben vielleicht das und das Defizit in den Nachwuchsleistungszentren oder vielleicht auch in der Ausrichtung der Trainerausbildung. Also was hast du vielleicht auch vor deiner Tätigkeit jetzt als Trainerentwickler an Erfahrung sammeln können, dass man dort auch strukturell vielleicht ein bisschen Hilfe leisten kann?
Um die Kuh vielleicht mal vom Eis zu nehmen. Also ich glaube, dass Trainerentwicklung kein Luxus ist nur für Topvereine, sondern dass es auch im Breitensport ja schon fast eine Überlebensstrategie ist, weil es einfach auch hier gerade im Breitensport, wo Trainer und Trainerinnen mit sehr viel Herzblut dabei sind, ja, einfach extrem wichtig ist, hier für gutes Training zu sorgen, auch hier für eine gute Entwicklung von Spielerinnen und Spielern. Hannes Wolf ist da ja super unterwegs mit seiner Trainingsphilosophie Deutschland, um Trainerinnen und Trainern mit greifbaren Inhalten was an die Hand zu geben. Und darüber hinaus, glaube ich, gibt's aber einfach auch so, was wir versuchen, da noch mit anzubieten. Das soll kein Luxus sein, den sich nur Top-Vereine leisten können, sondern ich glaube, es ist erstmal ein Mindset, dass ich versuche, meinen Trainerinnen und Trainern Feedback anzubieten über verschiedene Tools und Methoden, die aber erstmal jetzt nicht geknüpft sind an eine gewisse Infrastruktur oder technisches Know-how. Und das ist, glaube ich, erstmal wichtig, darüber einen Zugang zu bekommen, dass es einfach um Menschen geht, um eine Zusammenarbeit von Menschen und eine Unterstützung von Trainerinnen und Trainern. Und da habe ich eben auch und ganz unterschiedliche Kontexte kennengelernt. Du hast ja nochmal eine meiner Stationen Unterhaching angesprochen. Und jetzt, glaube ich, ist kein Geheimnis, wenn man sagt, die schwimmen jetzt nicht im Geld. Und da muss man dann an vergleichbaren Standorten, da musst du halt kreativ werden. Und wenn es nicht möglich ist, eine Vollzeitstelle betitelt Trainerentwickler zu schaffen, dann kann man sich dahinter verstecken, aber man kann auch kreativ werden und zu sagen, was haben wir denn trotzdem für Möglichkeiten, uns gegenseitig Feedback zu geben? Und das fängt ja oft schon auch in kleinen Trainerteams an, in einem kleinen Staff, dass man sagt, der Co-Trainer gibt seinem Cheftrainer ein Feedback und andersrum. Man stellt mal eine Kamera auf in der Kabine bei einer Besprechung oder neben dem Trainingsplatz. Ja, und versucht hier sich einfach mal objektiv über Videobild einen Eindruck über sich zu holen und einen Eindruck über sein Training. Und das kann ganz einfach sein. Ich glaube, es muss einfach nur der Mut da sein, einfach mal einen ersten Schritt zu gehen und zu machen. Und nichts anderes haben wir am Anfang gemacht. Also da war noch keine Blaupause da, wie Trainerentwicklung auszusehen hat, sondern wir haben versucht, einfach mal rauszufinden, was kommt denn bei Trainern an? Welche Art von Feedback ist denn gewinnbringend für Trainer? Und das haben wir gemacht. Und auf deine Frage einzugehen, ich glaube, das ist auch die Erfahrung der Teilnehmenden aus dem Kurs heraus. Und diese Bandbreite an unterschiedlichen Positionen und Rollen haben wir jetzt gerade im Kurs. Wir haben sportliche Leiter aus Leistungszentren dabei. Wir haben Leiter aus Leistungszentren dabei. Wir haben einen pädagogischen Leiter dabei. Wir haben Trainerentwickler laut Jobtitel dabei. Also die ganze Bandbreite, und ich glaube, das ist einfach nur logisch an dem Standpunkt, wo wir gerade sind, wie dieses Thema sich gerade etabliert in Deutschland. Und natürlich, wenn du mich nach einer idealen Welt fragst, dann hätte jedes Leistungszentrum, jeder Verein, jedes Trainerteam irgendwo eine Person, im Coaching-Staff, die Feedback gibt, die wertfreies, neutrales Feedback geben kann. Aber da sind wir halt im Moment noch nicht. Und aus meiner Sicht, das muss es auch nicht sein. Sonst muss, glaube ich, einfach nur Personal geben, das verfügbar ist, das greifbar ist, das mit Rahmenbedingungen, um die Rahmenbedingungen wissend, Prozesse aufsetzt, damit Trainer und Trainerteams die Möglichkeit haben, an qualitativ gutes Feedback zu kommen.
Danke für deine Einschätzung. Ich sage immer, dass es hauptsächlich auch darum geht, einfach den Raum zu schaffen oder den Raum einen Titel zu geben, genau wo sowas quasi Platz findet, wo man Feedback geben kann, wo man auch die Themen einfach mal ansprechen kann, wo man aber auch, wie du schon sagst, wertfrei einfach auch mal, naja, so diese Thema Gestiken, Mimiken etc. einfach mal von einem Spiegel gehalten bekommt, ohne jetzt gleich vielleicht auch diese große Feedback-Schleife in Anführungsstrichen, beziehungsweise so diese große Wertung und Einschätzung, Bewertung halt auch dahinter zu geben. Und gleichzeitig, was ich halt beobachte, Patrick, ist tatsächlich, dass, ja, das ist das Größte, auch trotzdem diese Reflexionsfähigkeit aus dem Feedback zu lernen oder sich selber auch nochmal die Themen rauszunehmen, die ich für mich vielleicht annehmen kann oder die ich vielleicht auch jetzt einer gewissen Priorität unterziehe. Das heißt, jetzt frage ich dich auch gerade mal so ein bisschen aus der Rolle des Trainerentwickler, des Leiters des Trainerentwicklerprogramms. Wie sieht euer Reflexionsprozess aus dem ersten Kurs aus, um halt diese Eindrücke und diese Erfahrung etc. wieder umzumünzen in vielleicht Veränderung oder im besten Fall ja auch Verbesserung? Also was kannst du uns vielleicht zu dem Thema Reflexion aus persönlicher Sicht vielleicht auch mitgeben?
Ich möchte noch an einen Begriff anknüpfen, den du gerade genannt hast, also den Begriff Raum. Und ich glaube, das ist tatsächlich ganz essentiell. Also da ist Trainerentwicklung auch wie guter Fußball. Dafür braucht's Raum, an manchen Stellen aber auch Tempo und vielleicht ab und zu auch mal die ein oder andere Überraschung. Aber erstmal der Raum ist einfach ganz wichtig, dass Trainer und Trainerinnen ja einen Raum bekommen, dass ihnen über einen Trainerentwickler ein Raum aufgemacht wird. Ja, indem man erstmal ganz, ganz offen sein kann. Und den Raum, der füllt sich in diesem ganzen Prozess, in der Zusammenarbeit zwischen Trainer, Entwickler und Trainer, der füllt sich natürlich auch. Wir arbeiten ja in diesem Kontext halbjährlich mit Trainerinnen und Trainern zusammen. Und da ist, glaube ich, anfänglich erstmal ganz wichtig, dass man versucht, diesen Raum aufzumachen, dass man eben auch hier erstmal ein guter Zuhörer ist, dass man sich authentisch und ehrlich mit Themen des Trainers auseinandersetzt, dass man hier Lernbegleiter sein möchte, dass man kein Besserwisser an den Stellen sein möchte, ja, und versucht, dem Trainer einfach zu helfen, zu unterstützen, Antworten auf seine eigenen Fragen und Herausforderungen zu finden. Und ich glaube, das ist vielleicht Ansatz einer Antwort auf deine Frage. Ich glaube, dass wir schon sehr viel erreicht haben, wenn wir es schaffen, dass wir Trainer dazu anregen, sich selbst zu reflektieren, bevor sie vielleicht die Mannschaft analysieren, sondern erstmal auch hier wieder beim Ich anzufangen und zu schauen, ja, wie habe ich denn heute gewirkt? Mit welcher Haltung bin ich denn in meine Trainingseinheit oder in den Wettkampf am Wochenende gegangen, bevor sie bei Analyse von Spielern und Teams anfangen? Ich glaube, dann haben wir schon sehr viel gewonnen.
Das ist ein spannender Ansatz und gleichzeitig fällt mir dort sofort ein, wie du das jetzt gerade nochmal aufgegriffen hast, da geht es wieder um die Kompetenz, also Raum schafft man mit der Kompetenz zuzuhören beispielsweise, ne?
Ja.
Um es auch wieder konkret zu machen oder den Bogen vielleicht auch nochmal rund zu spannen. Also danke dafür. Ich würde ganz gerne nochmal auf, wir hatten letzte Woche telefoniert, als du mir gesagt hast, Mensch, klingt spannend, lass uns gerne nochmal drüber sprechen, ob das passt mit der Podcast-Folge. Hast du gesagt, dass du gerade auf dem Weg bist nach Leipzig, um hier ein Projekt dann auch mit einem lokalen Verein sozusagen mal durchzugehen. Wie sieht eigentlich denn aktuell da deine Rolle aus oder die Aufgabe aus, wenn jetzt einer sagt, ein Verein sagt beispielsweise, Mensch, Patrick, könnt ihr uns helfen? Oder wie wollt ihr vielleicht neben dem Zertifikatskurs dieses Thema Trainerentwicklung auch noch weiter aufladen, um das vielleicht in die Vereine zu streuen?
Genau, also das ist ja jetzt diese eine große Säule, dieser Zertifikatskurs, wo wir, wie beschrieben, Personen aus den Leistungszentren in diesem einen Jahr jetzt begleiten, im Bereich der Trainerentwicklung besser agieren zu können. Und die zweite große Säule ist, wie schon angeteasert vorhin, eben diese direkte 1:1 Zusammenarbeit zwischen Trainerentwickler oder Trainerentwicklerin seitens DFB, DFL und dann gewissen Trainerinnen und Trainern aus den Vereinen. Und das ist eben über ein halbjährliches Format, also halbjährliche Zusammenarbeit, ist da ein Prozess hintergelegt, ja, wo, glaube ich, sehr viel Raum bietet, einfach ja gute Themen, die der Trainer mitbringt, zu bearbeiten und wo wir unsere Rolle des Trainerentwicklers darin verstehen, Lernbegleiter zu sein, wo wir versuchen, an gewissen Stellen erstmal objektives Feedback zu geben, um darüber in ein Gespräch zu kommen. Ja, und wie gesagt, da haben wir mittlerweile, glaube ich, eine gute Herangehensweise. Da ist ein Prozess hintergelegt, der, glaube ich, sehr viel Raum gibt, um Weiterentwicklung bei Trainerinnen und Trainern zu ermöglichen.
Danke für den Einblick. Also wir sind jetzt fast schon durch. Wir haben jetzt circa halbe Stunde drüber gesprochen, wie ihr beim DFB. Eine Frage, die mir jetzt zum dritten Mal kommt und die ich immer irgendwie verpasst zu stellen: Wie groß ist denn aktuell euer Team der Trainerentwicklung? Gib mir da nochmal ganz kurz ein Feedback und dann komme ich gleich nochmal, glaube ich, zu meiner letzten Frage.
Jetzt muss ich aufpassen, dass ich niemanden vergesse. Das ist sonst immer peinlich an der Stelle, weil das Team ist, ja, schönerweise ist das gewachsen über die letzten Jahre. Ich habe ja gesagt, im Pilotprojekt mit zwei Leuten gestartet. Aktuell ist es so, und ich habe ja gesagt, das ist aus zwei Häusern heraus ein Gemeinschaftsprojekt, DFL-seitig. Ist der Ayosha Bonarius die Ansprechperson. Dann von unserer Seite, von der Leitungsebene, der Brandon Birch und ich. Dann haben wir den Kaspar Nickbur, unser Projektmanager, der überragende Arbeit leistet. Und jetzt zu den wichtigsten, zu den Hauptakteuren, die dann wirklich im Feld unterwegs sind. Da haben wir aktuell drei männliche Kollegen mit dem Robert Jörg, dem Stefan Hirschberg und dem Tom Roy und jetzt zuletzt die weibliche Kollegin, die Caro Kunschke. Also im Prinzip drei männliche Kollegen, die dieses Coach-to-Coach in den Leistungszentren und weiblichen Talentförderzentren leiten und die Caro, ja, im weiblichen Bereich.
Das heißt, wenn ich richtig gezählt habe, seid ihr aktuell zu acht, die das Projekt voranbringen und genau. Arbeiten, ja.
Richtig.
Sehr gut. Dann danke auch nochmal kurz dafür und dass ich die Frage quasi nicht vergessen habe, ist auch war so mal ein persönliches Thema nochmal. Meine letzte Frage, wie gesagt, wir haben jetzt so gute halbe Stunde drüber gesprochen, Trainerentwicklungsprogramm, Trainerentwicklungsthema, Wichtigkeit, wie der DFB, DFL, wie ihr das besetzt. Meine Standardfrage im Podcast mit allen Leuten, die irgendwie wirklich in diesem Trainer Tagesgeschäft zu tun haben. Was macht deiner Meinung nach einen guten Trainer aus? Und jetzt, weil du auch Trainerentwickler bist, wie kommt man dahin, ja, guter Trainer zu sein? Vielleicht auch nochmal als Zusatzfrage und Frage quasi 1b dahinter. Ich bin gespannt.
Nur, dass ich es richtig verstehe, die Frage ist jetzt, ob wie man ein guter Trainer wird oder wie man in die Rolle des Trainerentwicklers kommt.
Nee, okay, dann stelle ich sie nochmal. Also meine Standardfrage, die ich gerne stelle, ist, was macht eigentlich einen guten Trainer aus? Wie würdest du einen guten Trainer charakterisieren oder beschreiben? Und weil du eben, wie gesagt, der Trainerentwickler bist, hätte ich dir dann auch die Zusatzfrage gestellt, wie kommt man dahin, ein guter Trainer zu werden, in deiner Definition oder vielleicht in deinem Bild guter Trainer zu sein?
Okay, gut, dass wir das nochmal konkretisiert haben, das ist immer wichtig. Also da gibt es keine Pauschalantwort, aber was ich finde, und da denkt man ja häufig so an seine eigenen Trainer zurück, und ich würde auch behaupten, klar, ist mein subjektiver Eindruck, ich hatte gute Trainer, ich hatte sehr gute Trainer, ich hatte aber auch Trainer, wo ich gesagt habe, so möchte ich es später mal nicht machen. Und für mich ist ein guter Trainer einfach keiner, der, also kein Besserwisser, sondern eher jemand, der Möglichkeiten schafft, der Potenziale erkennt, der stärkenorientiert an Dinge herangeht. Mein Kollege, der Robert Jörg, spricht immer von Defizitdetektiven, was, glaube ich, auch mal wichtig ist an manchen Stellen. Aber ich glaube, und da komme ich wieder so zur generellen Haltung dahinter, dass einen guten Trainer schon ausmacht, Potenziale zu erkennen und sich derer auch anzunehmen. Und jetzt bin ich aber rein einfach beim Spieler und Spielerinnenentwickler. Da spreche ich jetzt weniger vom Profigeschäft, wo es dann logischerweise auch um Ergebnisse geht. Aber mir ist einfach wichtig, dass langfristige Prozesse dahinter entstehen und Menschen und an der Stelle eben Trainer sich die unheimlich viel Zeit darin investieren, am Trainingsplatz zu stehen, am Wochenende Spiele mit ihren Teams dann erfolgreich zu gestalten. Ja, dass da auch schon diese Haltung dahinter ist, warum mache ich das eigentlich? Und sich mal diese simple Frage zu stellen, und ich glaube, die hilft oft schon, wenn man sich die ehrlich beantwortet, dann kommt man hoffentlich dabei raus, dass man das nicht ausschließlich nur für sich macht, sondern dass man das für Menschen macht. Und ich glaube, das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen pathetisch, aber ich glaube, es wäre schon ein guter Anfang zu einem guten Trainer, wenn man sich mal überlegt, wie kann man den Menschen dahinter begleiten und entwickeln. Und das macht für mich einfach einen guten Trainer aus, wenn er den Menschen hinter der Rolle des Spielers erkennt und sieht. Und auch hier, ich glaube, wenn ich an diese guten Trainer denke, die ich hatte, da weiß ich nicht mehr, was die für Übungen auf dem Platz mit mir gemacht haben, sondern ich denke eben zuerst mal an die als Mensch zurück. Und habe ich die gemocht? Waren das tolle Menschen? Und bei den guten Trainern, da bin ich eben schnell immer beim Ja, weil einfach ich der Meinung bin, wenn du es schaffst, vertraulich und auf der Beziehungsebene gut zusammenzuarbeiten, dann ist das mehr als die halbe Miete. Und natürlich gehört noch Fachwissen mit dazu, das unterstützt dich, aber ich glaube, den Zugang zu einem Menschen bekommst du erstmal über dieses von Mensch zu Mensch denken, also auch wieder Empathie.
Ja, vielen Dank. Also klarer und besser hätte ich es gar nicht erfragen können in dem Sinne. Wir haben auf jeden Fall einen ganz klaren Blick und vielen Dank für die Einblicke zu eurem Projekt DFB Trainerzertifikat und du als Leiter. Und deswegen nochmal danke, dass du bei uns warst, darüber berichtet hast, gesprochen hast. Deine letzten Worte gehören dir.
Nee, vielen Dank an dich erstmal fürs Möglichmachen, weil ich spreche da und ich hoffe, das kommt auf der Tonspur dann bei den Zuhörerinnen und Zuhörern auch so rüber. Das ist echt zu einem Herzensthema für mich geworden. Und wenn du mich vor 4 Jahren gefragt hättest, Patrick, was machst du jetzt? Da war ich ja auch in der Phase Freistellung, so als in der Rolle des Trainers. Und im Rückblick sage ich, hätte es nicht besser passieren können, weil mir das einfach so viel Spaß macht. Und für mich hat sich, und damit, glaube ich, würde ich gern schließen, für mich war so die Frage, fehlt dir da nichts so am Trainer sein und so dieser Nervenkitzel, dieser Reiz an 3 Punkten am Wochenende? Klar, fehlt das irgendwo, da würde ich lügen, wenn ich sage, das fehlt nicht. Aber was hat's aufgewogen? Und da bin ich ganz klar, dass ich sage, ich habe meine 9 3 Punkte definiert. Und das ist einfach so dieses Begleiten von Menschen, Unterstützer sein zu können, an der Seite eines Trainers, einer Trainerin zu sein oder aktuell eben an der Seite eines tollen Teams, die sich um Trainerentwicklung kümmern. Und das sind ganz klar meine neuen 3 Punkte geworden und mir macht es extremen Spaß und ich hoffe einfach so mein Mosaiksteinchen setzen zu können für dieses Thema. Wohl wissend, dass wir noch eine weite Strecke vor uns haben, um das Thema flächendeckend zu etablieren. Du hast ja von Landesverbänden gesprochen, wir haben den Breitensport heute behandelt, aber auch die Spitze, also Leistungszentren und eventuell den Profibereich. Und wie gesagt, da hoffe ich, dass ich so meinen kleinen Anteil da reingeben kann, aber kann eben nur sagen, sind meine neuen 3 Punkte geworden und es macht extrem viel Spaß und ich habe eine große Leidenschaft für das Thema entwickelt.
Sehr gut, besser kann man wirklich, glaube ich, nicht enden. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und sportfrei an unsere Hörer nochmal draußen.
Vielen Dank, alles Gute.
Danke, dass du heute wieder dabei warst. Um stets up-to-date zu bleiben und keine Episode zu verpassen, abonniere uns gern in der Podcast-App deiner Wahl. Ganz egal, wo du diese Episode hörst, du findest auf einer Extra-Seite stets die Shownotes mit klickbaren Links zu unseren Gästen sowie zu unseren Kanälen und Kontaktdaten. Hilf uns, mehr Menschen mit unseren Inhalten zu erreichen. Empfehle uns gern weiter und lass uns vielleicht eine Rezension bei Spotify oder Apple Podcast da. Wir freuen uns auf jede Art von Feedback von dir und werden dieses berücksichtigen. In diesem Sinne, lass uns doch gemeinsam wachsen und die Zukunft des Sportes innovativer und gleichzeitig menschlicher gestalten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Stärke beginnt bei uns im Kopf.
Free audio post-production by Alphonic.com.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.